SRF 2 Kultur.
Die Frage, die wir zum Schluss unserer SRF-Schwerpunktreihe zum Gedenken an den Beginn des Ersten Weltkrieges stellen. Zu Reflexe begrüßt sie Hans-Jörg Schulz. Mein Gesprächspartner ist der Politikwissenschaftler und Professor an der Humboldt-Universität in Berlin, Herfried Münkler. Münklers Buch »Der große Krieg« gehört zu den herausragenden Studien über die 4 Jahre des Ersten Weltkrieges. Herr Münkler, zu den Leseerkenntnissen aus Ihrem Buch gehört für mich, aus keinem Krieg lässt sich eigentlich so viel lernen wie aus dem Ersten Weltkrieg. Warum ist das so?
Ja, im Ersten Weltkrieg ist es nicht so leicht zu sagen, einer ist der Schuldige. Wenn man einen Schuldigen hat, dann identifiziert man den und dann lernt man etwas anderes, nämlich, dass man solche Leute am besten nicht an die Macht kommen lässt. Also deutsche Geschichte 1933 folgende ist etwas ganz anderes und Zweiter Weltkrieg. Ich glaube, das Herausfordernde am Ersten Weltkrieg ist, wenn man mal von diesem Schuldparadigma weggeht und auf ein Verantwortungsparadigma schaut, dass das, was herausgekommen ist, keiner der Akteure gewollt hat, mit Sicherheit nicht gewollt hat. Und dass ihre Vermeidungsstrategien genau dazu geführt haben, dass genau dies herausgekommen ist. Das zu beobachten und zu analysieren, ist eigentlich so etwas wie eine kleine Einführung in die Geheimnisse politischen Handelns und ihre Verwerfungen. Und daraus lässt sich eigentlich ungeheuer viel lernen. Jetzt gar nicht im positiven Sinn, was man machen muss, sondern was man vielleicht sinnvollerweise nicht machen sollte.
Lässt sich denn aus 1914 auch einiges lernen über 2014?
Ja, ich denke schon und umgekehrt im Übrigen auch. Fangen wir mal mit dem Umgekehrten an. Also wir können doch beispielsweise in der gegenwärtigen Situation sehen, wenn ich die beiden Begriffe nochmal aufnehmen darf, Schuld- und Verantwortungsparadigma, dass diejenigen, die im Schuldparadigma denken, dann immer bei Putin als dem Hauptschuldigen der gegenwärtigen Krise in der Ukraine enden und dann möglicherweise irgendwelche sinistren Pläne bei ihm identifizieren, während diejenigen, die über Verantwortung nachdenken, dann auch ein ungeschicktes Verhalten der Europäer, der einzelnen Staaten innerhalb der Europäischen Union, aber auch die Zufälligkeiten, nicht? Also die Verknüpfung der Maidan-Revolution und Putin ist in Sotschi, weil da gerade Olympische Winterspiele sind, gleichsam gefesselt. Die Zufälligkeiten zu beobachten. Und wenn man das für 2014 beobachtet und rückprojiziert auf 1914, bekommt man vielleicht doch auch einen genaueren Blick auf so etwas wie politische Dynamiken, auf Eitelkeiten, auf Illusionen, auf ja, das, was man vielleicht Ungewissheit, ja, sagen, in solchen Situationen handeln unter Ungewissheit. Und umgekehrt natürlich, weil gerade jetzt in einem Gedenkjahr wie diesem natürlich 1914 gleichsam mit Flammenschrift an die Wand geschrieben ist, heutige Akteure so handeln, dass sie jedenfalls nach ihren eigenen Vorstellungen alles tun, um zu vermeiden, dass eine Situation wie 1914 eintritt, das heißt die militärische Karte viel zu früh ins Spiel kommt und dann sich niemand mehr in der Lage sieht, sie wieder herauszunehmen.
Sie haben ja sogar mal geschrieben, dass sich Russland im Moment von ähnlichen Einkreisungsängsten geplagt sehe, wie das Deutschland 1914 getan hat. Wie meinen Sie das?
Ja, ich meine damit, dass wenn man die beiden Hauptakteure der Mittelmächte, also die Donaumonarchie, Österreich-Ungarn mit Wien und das Deutsche Reich ins Auge fasst, dann kann man ja feststellen, dass politische Entscheidungen, die sie getroffen haben, getroffen werden durch einen bestimmten Filter. Und dieser Filter ist in Wien Niedergangsangst. Man war einmal ein starker Akteur, aber man hat in der letzten Zeit einige Kriege verloren, gegen die Preußen 1866, sogar gegen Piemont und die sie unterstützenden Franzosen im Rahmen der Risorgimento-Kriege in Italien. Und man ist so ein bisschen aus dem Zentrum herausgetreten. Also in Wien gibt es im Prinzip zwei Gruppierungen, die gegeneinander stehen, die Reformpartei und die Kriegspartei. Beide sind Antworten auf die Erfahrung des Niedergangs. Und in Berlin ist das Gefühl, dass man eingekreist ist durch das Bündnis das ein unnatürliches Bündnis ist, nämlich zwischen der Französischen Republik und ihren revolutionären Traditionen und dem russischen Zaren und seinen autokratisch-autoritären Traditionen eingekreist. Und beides führt zu bestimmten Ängsten und natürlich auch, sagen wir mal, zu bestimmten Verzerrungen. Man könnte also solche Ängste gleichsam als Brillen bezeichnen, die das eine hervorheben und das andere in den Hintergrund stellen. Und wenn man das sich vor Augen führt, dann kann man auch sagen, die politisch-militärische Elite in Moskau sieht natürlich Putins Äußerung, Zerfall der Sowjetunion ist die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, die sieht natürlich, wir waren einmal eine Macht an der Ostsee, aber jetzt haben wir eigentlich nur noch kleine Zugänge und sind sehr randständig geworden. Und unter keinen Umständen darf uns Ähnliches am Schwarzen Meer passieren. Und wenn man so agiert, dann agiert man vielleicht nicht langfristig, klug und vernünftig, sondern unter dem Diktat kurzfristiger Ängste. Das, glaube ich, ist das, was man nun jetzt wirklich auch als außenstehender Beobachter und Analytiker oder von mir aus auch Politikberater aus 1914 für 2014 lernen kann.
Nun ist ja 1914 dann aus dem lokalen Konflikt ein großer europäischer Krieg geworden. Das ist diesmal nicht passiert. Endet da nicht schon die Analogie?
Ja, in gewisser Hinsicht endet sie da, weil es 1914, sehr richtig, nicht gelungen ist, den Konflikt zu lokalisieren, sondern eher, und das würde ich sagen, ist eine der entscheidenden Verantwortungen der Deutschen, durch den Schliefenplan gleichsam auf ganz andere Gegenden gebürstet wird und alle Konfliktherde miteinander verbunden werden, wo es doch klug gewesen wäre, sie voneinander apart zu halten. Aber ja, vielleicht ist ja nur auf den ersten Blick es gelungen, den Krieg als Schießkrieg auf die östliche Ukraine zu begrenzen, denn die Gegenmaßnahmen der Europäischen Union und auch der Amerikaner, also sagen wir des Westens, sind Maßnahmen, mit denen klassischerweise Seemächte Krieg geführt haben, nämlich Handelsblockade. Und das ist eine doch beachtliche Ausweitung, nicht? Also wenn wir jetzt sehen, wie durch den vermutlich systematisch niedrig gehaltenen Ölpreis das Folgen auch für den russischen Außenhandel und die Erwirtschaftung von Deviseneinnahmen hat, weil darüber der Gaspreis natürlich auch sinkt, die Rezession in Russland angefeuert wird. Also das Ganze jetzt plötzlich nicht mehr nur ein Problem des Donbass und der Krim ist, sondern eigentlich ein Problem der Zukunft der russischen Ökonomie. Sicherlich auch ein bisschen beeinflussend die europäischen Ökonomien. Dann ist eben diese Entgrenzung keine Entgrenzung mehr des Gebrauchs von Waffen, sondern des Gebrauchs von Ökonomie. Oder man könnte, wenn man es zuspitzen will, auch sagen, des Nutzens von ökonomischen Einflüssen als Waffen.
Sie haben das Leiden Russlands und Putins unter dem Zusammenbruch eigentlich der Sowjetunion, dieses Langzeitleiden, was dann eingetreten ist, vorhin erwähnt. Mir scheint ja, dass wir wirklich aus der Geschichte etwas noch viel zu wenig gelernt haben, nämlich dass nach dem Zerfall eines solchen Imperiums ja immer wieder über Jahrzehnte oder Jahrhunderte diese großen Konflikte entstanden sind. Also in Jugoslawien haben wir es erlebt und erleben es heute noch. Dann der Untergang des Osmanischen Reiches. Die Folgen erleben wir heute noch im Nahen und Mittleren Osten. Ist das eine konkrete Analogie, wenn wir über die Ukraine reden, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion?
In gewisser Hinsicht ja. Man kann das analog betrachten zur Instabilität des mitteleuropäischen Raumes nach 1918. Aber man könnte auch sagen, nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation, dem Ende des Kalten Krieges, ist vom westlichen Balkan, also Jugoslawien, bis zum Kaukasus so etwas wie ein postimperialer Raum entstanden. Und die Kriege, die in den letzten 20, 25 Jahren geführt worden sind, sind genau in diesem Raum, an der europäischen Peripherie, geführt worden. Das sind die jugoslawischen Zerfallskriege mit, 250.000 Toten. Aber das sind auch Kriege wie zwischen Aserbaidschan und Armenien um diese Enklave Bergkarabach oder die verschiedenen Georgienkriege, die durchaus auch eskalatorische Potenziale gehabt haben, oder der Tschetschenienkrieg. Und zu diesem Raum gehört in gewisser Hinsicht auch die Ukraine dazu, die in dieser Form ja eigentlich erst mit dem Zerfall der Sowjetunion, also 1991, als ein Staat mit dem Anspruch, eine Nation zu repräsentieren, entstanden ist. Und nun zeigt sich, dass die kohäsiven Kräfte des Nationalen nicht stark genug sind, um das Ganze fraglos zu machen. Das sind ja klassische Probleme in solchen postimperialen Räumen, wo die Zusammengehörigkeitsgefühle derer, die in einem Staat zusammengespannt sind, nicht so stark sind, dass man bereit ist, gegenseitig füreinander einzustehen. In dem Sinn haben wir es hier mit den Spätfolgen des Ersten Weltkrieges zu tun. Und dann könnte man natürlich noch Irak und Syrien und alles, was dazu gehört, also die ganze Levante mit dazu nehmen, denn das ist das dritte der zerfallenen multinationalen, multireligiösen Großreiche in Ostmitteleuropa, Osteuropa und Kleinasien plus dem arabischen Raum.
Sie haben vorhin erwähnt, dass wir uns zu wenig auch hineingedacht haben in Putins Denken zum Beispiel. Das scheint ja doch immer wieder ein Problem zu sein, das ja wohl auch zum Ersten Weltkrieg mit geführt hat. Also der Historiker Christopher Clark hat das mal politischen Autismus genannt, der damals herrschte und der die Leute dort hineingeführt hat. Kann sowas wirklich ein Kriegsauslöser auch heute noch sein?
Also vermutlich nicht mehr im Sinne eines Krieges, wie er 1914 entstanden ist. Aber solche Formen von Autismus oder jedenfalls von einer zu geringen Empathie, mich in den Gegner hineinzuversetzen oder jedenfalls die Folgen meiner Schritte in seiner Wahrnehmung so zu beobachten, dass ich meine eigenen Schritte danach organisiere. Das ist eigentlich, das ist ein Grundsatz kluger Außenpolitik. All das kann gewachsenes Vertrauen ruinieren. Und das gehört ja mit zu dem, was man 1914 beobachten kann und seinen Folgen und jetzt wieder. Vertrauen wächst sehr viel langsamer, als dass es destruiert wird, das Misstrauen eskaliert. Sodass also die Folgen von solcher Empathiedefiziten, also ich würde etwas zurückhaltender sein und nicht jetzt unbedingt von Autismus sprechen, aber Empathiedefiziten zu langfristig folgenreichen politischen Effekten führen.
Wenn wir uns das nochmal vorstellen, wie das damals ging, da gab es das Problem bei eigentlich allen beteiligten Mächten einer kollektiven Überforderung. Niemand war im Prinzip der Lage gewachsen, um einen Krieg zu verhindern. Ist das nicht eigentlich ein Phänomen, was wir heute bei den großen Krisen auch immer wieder erleben, sei es im Nahen oder Mittleren Osten oder sei es eben auch bei der Ukraine-Krise, dass eigentlich die Politiker kollektiv überfordert sind?
Überfordert, ja, das glaube ich, kann man schon sagen. Also das Problem ist, eine unendliche Fülle von Informationen so zu verarbeiten, dass man ein klares Bild bekommt, und gleichzeitig zu realisieren, dass diese Fülle von Informationen doch kein vollständiges Bild ergibt, dass man unter unvollständigen Informationen und unvollständigem Wissen agiert. Normalerweise versuchen wir ja, solche Situationen zu vermeiden, indem wir Institutionen schaffen wie NATO, Europäische Union, OSZE, UNO, alles Mögliche, die vermeiden, dass es zu einer solchen einem solchen kataklysmischen, also sich überschlagenden Zusammenfließen von Prozessen und Entscheidungen kommt. 1914, glaube ich, in der Juli-Krise war es so, dass keiner mehr wusste, ob er agiert oder reagiert. Und irgendwie haben alle geglaubt, sie reagieren nur. Und deswegen glaubten auch alle, sie führen einen Verteidigungskrieg, wiewohl gleichzeitig alle Offensivstrategien hatten. Also normalerweise versuchen wir, sowas zu vermeiden, oder man hat nach 1914 versucht, Institutionen zu schaffen, die eine solche Überforderung von Politikern nach Möglichkeit unwahrscheinlich machen.
Wenn wir heute ein anderes weltpolitisch bedeutendes Land oder gewordenes Land nehmen, das ist China, das ja damals noch nicht die Rolle gespielt hat. Sie haben mal das heutige China mit dem wilhelminischen Deutschland von 1914 verglichen. Warum dieser Vergleich?
Die Deutschen haben nach der Reichseinigung von 1871 einen ungeheuren Sprung gemacht in ökonomischer Hinsicht. Sie sind innerhalb kürzester Zeit von einem eher schwachen Akteur im Zentrum des Geschehens zu einem wirtschaftlichen Koloss geworden. Das waren sie 1914. Also hatten Großbritannien als das Mutterland der Industrialisierung überholt und so weiter. Und das haben wir in China so ähnlich, nicht? Also zu sagen, bis zum Ende der Ära Mao Zedong spielte China als ökonomischer Akteur so gut wie keine Rolle, war auch permanent irritiert und gestört durch immer neue Ideen von Mao und den entsprechend desaströsen Folgen. Aber dann passiert etwas, in dessen Folge man sagen kann, die Chinesen sind heute hinter den USA, teilweise in Augenhöhe mit ihnen, absehbar an ihnen vorbeiziehen, der mächtigste wirtschaftliche Akteur. Und jetzt passiert etwas, nämlich man kann vor Kraft kaum gehen. Das gilt für das Deutsche Reich und in gewisser Hinsicht gilt das auch für die Chinesen und das beobachten andere und es gehört gewissermaßen zur Physik der Macht dazu, dass sich dann so etwas wie antihegemoniale Koalitionen bilden. Das kann man auch im Fall Chinas sehen. Und dann kommt als dritter Faktor, den man ins Auge fassen muss, noch hinzu, als Deutschland noch ein Agrarland war, also bevor es so groß und stark wurde, da war es für sie nicht wichtig, Control over Sea zu haben, also an Seeherrschaft beteiligt zu sein. Aber als Industriemacht muss man darauf gucken, dass die Rohstoffe hereinkommen, dass die Fertigprodukte wieder ausgeführt werden und man hat sozusagen den ökonomischen Konkurrenten Großbritannien vor der Tür, der einen permanent strangulieren kann. Was passiert? Sie bauen eine Schlachtflotte, um die Briten darüber zu zwingen, ihnen Anteil an Seeherrschaft einzuräumen, was dann die Briten nicht tun. Und jetzt haben wir bei China dasselbe Problem. Die Chinesen sind darauf angewiesen, dass sie Rohstoffe aus Afrika und aus dem arabischen Raum bekommen und dass ihre Fertigprodukte auch exportiert werden. Aber sie haben keine Seeherrschaft. Das haben die Amerikaner, die jederzeit die Straße von Malakka zumachen können, geopolitisch, geostrategisch. Also müssen die Chinesen sich überlegen, wie sie damit umgehen, ob sie das akzeptieren und sagen, wir werden dann schon nach der amerikanischen Pfeife tanzen, was aber schwerfällt, wenn man ein so starker Akteur geworden ist. Oder aber sie bauen eine Flotte auf und das haben sie getan. Sie haben einen Flugzeugträger, sie haben Raketenkreuzer und derlei mehr. Also kurzum, es gibt hier so etwas wie determinierende Faktoren. Ich hatte gesagt, Physik der Macht, die sich jenseits von politischem Lernen gleichsam von selber durchsetzen. Und dann muss man halt schauen, dass sich Geschichte nicht wiederholt und es zu einer Konfrontation zwischen den USA und China kommt, die nicht notwendig wäre, nicht? Von der man sagen kann, beide profitieren, wenn sie nicht auf Konfrontation gehen. Aber man kann nicht ausschließen, dass so etwas passiert. Und deswegen habe ich diesen Vergleich herbeigeführt. Es gab in Deutschland viele, die vor 1914 geglaubt haben, zwischen Großbritannien und Deutschland wird es nicht zu einem Krieg kommen, sondern es wird eher zu einem Bündnis zwischen beiden kommen, gegen die romanischen Länder, gegen die katholischen Länder, die protestantischen Länder, Deutsches Reich und das britische Empire verbünden sich. Und dann ist es aber doch ganz anders. Also die beiden Optionen sind da, kooperativ oder antagonistisch. Und das glaube ich, da kann man für 1914 folgende relativ viel aus den unglücklichen Verstrickungen zwischen den Briten und den Deutschen vor 1914 lernen.
Lernen wir aus der Geschichte über historische Parallelitäten zwischen 1914 und 2014, reden wir in der heutigen Reflexe-Ausgabe mit dem Berliner Politologen Herfried Münkler. Herr Münkler, in Ihrem Buch »Der große Krieg« bezeichnen Sie den Ersten Weltkrieg als eine Werkstatt für Technologien, Ideologien und Strategien. Was ist denn in diesem Laboratorium alles entstanden für die Zeit danach?
Also natürlich neue Formen der Kriegführung, von den Materialschlachten des Westens bis zur Militarisierung des Luftraums. Das ist noch gar nicht so lange her, vor 1914, dass Bertha von Suttner vor allen Dingen vor der Militarisierung des Luftraums gewarnt hat. Und am Anfang des Ersten Weltkriegs ist das ja eher sozusagen ein Happening, das sich da am Himmel abspielt, wenn da so segeltuchbespannte Maschinen mit einem Beobachter, der einen Karabiner oder mit einer Pistole in der Hand bewaffnet ist und dann auf das andere Flugzeug schießt. Und dann Schluss hat man also Jagdflugzeuge, die gewissermaßen, wenn das Maschinengewehr wie eine Lanze gebraucht werden kann und auch bereits Bomber, also die deutschen Gotha 4 Bomber, die eine 500 Kilogramm Bombe tragen können und die nachts immer wieder Angriffe auf englische Städte fliegen. Das ist sozusagen diese Seite. Gaskrieg gehört natürlich auch dazu oder die Entwicklung von Tanks, Panzern. Aber es ist natürlich auch sonst ein Laboratorium. Schauen Sie, die Mittelmächte wissen, dass sie an Ressourcen der Entente unterlegen sind. Also suchen sie nach Möglichkeiten, diese Ressourcenunterlegenheit auszugleichen. Und ich nenne das eine Politik der revolutionären Infektion, die also gerade die Deutschen gemacht haben. Und die erste Infektion ist Ausrufung des Heiligen Krieges, was der Sultan dann auch tut. Das funktioniert aber nicht so. Die muslimischen Soldaten in der französischen und in der britischen Kolonialarmee kämpfen jetzt vielleicht nicht ganz so tapfer oder aber eigentlich brechen diese Armeen über den Heiligen Krieg, der von dem deutschen Verbündeten Türkei ausgerufen worden ist, nicht zusammen. Also wird die zweite Karte geholt, der Nationalismus, der vor allen Dingen dann in Mittel- und Osteuropa eingesetzt wird. Dort, wo infolge des deutsch-österreichischen Vormarschs Teile des Zarenreiches erobert worden sind, da wird also dann ein unabhängiges Finnland ausgerufen, die Balten bekommen Unabhängigkeitsvorstellungen, Polen wird durch die Deutschen im November 1916 im Stadtschluss von Warschau den deutschen Generalgouverneur dieses Raumes als selbstständiger Staat wieder ausgerufen und auch mit der Ukraine wird entsprechend agiert. Und als das auch noch nicht zum Zusammenbruch des Zarenreiches beziehungsweise dann das bereits bürgerlich gewordene Russland geführt hat, zieht man die dritte Karte, nämlich die des revolutionären Sozialismus, indem man Lenin aus dem Züricher Exil nach Sassnitz transportiert, wo er auf eine schwedische Fähre geht. Und tatsächlich, diese Karte sticht, nicht? Die Russen scheiden aus dem Krieg aus. Das heißt, von diesem Zeitpunkt an hat man auch gelernt, dass Krieg eben nicht nur auf dem Schlachtfeld entschieden wird, sondern entweder britischerseits Handelsblockade, also Lähmung gleichsam der Kraftzufuhr und auf der anderen Seite durch, ich habe das bewusst Infektion genannt, um innerhalb dieser medizinischen Metaphorik zu bleiben, indem man allerhand Keime in den Gegner einstreut. Das alles wird zu diesem Zeitpunkt kräftig ausprobiert und wirkt tief ins 20. Jahrhundert hinein, ins 21. Jahrhundert. Abgesehen davon gibt es noch sozusagen diesen Gedanken von Ernst Jünger, den er nach dem Krieg anstellt, dass er sagt, naja, der Reichskanzler von Bethmann-Hollweg hätte natürlich nicht sagen sollen, als man Belgien überfallen hat, belgische Neutralität ist ein Fetzen Papier, Not kennt kein Gebot, aber wir werden alle Schäden wieder gut machen, sondern er hätte sagen sollen, wir intervenieren zur Befreiung der unterdrückten Flamen. Nicht? Also das, was heute eher Grundlage von Interventionen ist und wenn ich das richtig sehe, ja auch eine der Legitimationen des russischen Eingreifens in der Ukraine gewesen ist.
Nun beschäftigt mich immer wieder bei der Betrachtung von solchen Kriegen wie dem Ersten Weltkrieg die Frage, warum werden so unsäglich viele Menschen in diesen Kriegen geopfert? Also es hatte ja nach kurzer Zeit schon eigentlich gar keinen Sinn mehr im Ersten Weltkrieg, das wussten die Kriegsparteien auch und trotzdem hat man Millionen geopfert, obwohl man eigentlich schon Ende 1914 hätte aufhören können.
Also man hatte ja die Vorstellung, dass man diesen Krieg schnell entscheidet. Und das war im Oktober, November 1914 klar, es wird keine schnelle Entscheidung geben. Aber wie kommt man da raus? Da stehen sozusagen dem Umstand, dass man dann Waffenstillstandsgespräche begonnen hätte, was rational gewesen wäre, mindestens drei Faktoren, wenn nicht vier Faktoren entgegen. Erstens, es gibt keinen starken Dritten. Jedenfalls in dieser Situation damals. Es wäre ein neutrales Großbritannien gewesen, das die gegeneinander kämpfenden Parteien an den Verhandlungstisch gebracht hat. Das gibt's nicht. Großbritannien ist selber Bestandteil des Krieges. Zweitens, es sind Koalitionskriege. Und innerhalb von so Koalitionskriegen misstrauen sich die Bündnispartner am meisten. Also Naivlinge glauben, der Feind ist im Krieg das Problem. Nein, nein, das Problem ist der Verbündete, weil bei dem weiß man nicht so genau, wie sehr der zu einem steht, ob der abspringt und was der macht. Nicht? Und wenn da einer aufkommt und sagt, wir sollten vielleicht mal über Waffenstillstand sprechen, dann gefährdet das das Bündnis. Also traut sich das keiner. Das Dritte ist die Frage des Opferbegriffs selber, dass man sozusagen nicht tote Männer bilanziert, sondern die semantisch in dem Opferbegriff sakrifiziert. Also Reichskanzler Bethmann-Hollweg spricht mehrfach von dem heiligen Vermächtnis unserer Gefallenen, befindet sich also gewissermaßen in einer Falle. Man muss den Krieg fortführen, weil die ja schon gefallen sind. Man kann also nicht sagen, wir werfen doch schlechtem Geld kein gutes Geld hinterher, was vielleicht ein zynischer Banker sagen könnte, sondern man ist in einer semantischen Falle und vielleicht viertens noch, man weiß, dass man die erheblichen Kosten dieses Krieges dann der eigenen Bevölkerung zumuten muss. Aber solange man sagen kann, wir werden siegen, die Feinde werden das bezahlen und ihr kriegt euer Geld zurück und vor allen Dingen kriegt ihr eure auch Verzinsung, ist man in einer Situation, dass man jetzt nicht einfach vor die Bevölkerung treten kann und sagt, wir haben es versucht, ist halt schiefgegangen, hat das und das und das gekostet, wird auch euch kosten, nicht nur eure Söhne sind zum Teil gefallen, sondern auch euer Geld ist weg. Aber es ist besser, als wenn noch mehr Söhne und noch mehr Geld weg ist. Dieses "aber es ist besser" bringen die nicht hin.
Wenn Sie jetzt im Rückblick auf diese 100 Jahre das nochmal zusammenfassen, kann man sagen, wir lernen genug aus der Geschichte?
Ja, wir lernen schon, nicht? Aber das Problem ist natürlich, wir lernen auch gelegentlich das Falsche. Also man kann sagen, die Deutschen haben ungeheuer viel aus dem Ersten Weltkrieg gelernt und deswegen haben sie am Anfang des Zweiten Weltkrieges auch militärisch entsprechende Erfolge gehabt. Also eine Vorstellung davon gehabt, dass man Artillerie schneller bewegen können muss und entwickeln also Stukas als fliegende Artillerie, eine Vorstellung davon, dass man über Funk führen muss und so weiter. Also ein Lernen, das ganz verheerende Folgen hat. Die Westmächte haben auch gelernt, nicht so früh die militärische Karte ins Spiel bringen, deswegen verhandeln sie 1938 mit Hitler und Mussolini in München und weichen vor den Diktatoren zurück. Also, was Lernen ist, ist eine ausgesprochen schwierige Frage. Wahrscheinlich ist es die schwierigste Frage überhaupt. Man kann das bei uns in Deutschland ganz schön sehen an dieser Formel nie wieder. Ja, aber nie wieder was? Also sozusagen bei der Frage des Einsatzes von Kampfbombern in Jugoslawien ist die Formel nie wieder Krieg dann gedreht worden durch Scharping und Fischer durch nie wieder Auschwitz. Das heißt, man hat Lernen getoppt. Insofern würde ich jetzt eher auch sagen, Kriege, wenn wir sie analysieren, sind Reflexions- und Projektionsräume, auf die wir uns beziehen, die wir analysieren, an die wir unsere jeweiligen Fragen stellen. Und je klüger wir die Fragen stellen, desto besser sind die Antworten. Aber es kommt darauf an, kluge Fragen zu stellen. Und die größte Gefahr ist sozusagen die Selbstverdummung, die man auch immer beobachten kann. Wir haben aus der Geschichte gelernt, nicht? Und dann kommt sozusagen das, was man glaubt, das einem selbst am angenehmsten ist. Das kann man auch beobachten. Insofern, Lernen ist ein schwieriger und riskanter Prozess. Wissen Sie, als Hochschullehrer beobachte ich das tagtäglich.
Besten Dank für dieses Gespräch, Professor Herfried Münkler. Das Buch Der große Krieg ist im Rowohlt Verlag erschienen. Lernen wir aus der Geschichte, fragten wir im heutigen Reflexe. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jörg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.